Technologie und im Speziellen künstliche Intelligenz ist die Waffe des 21. Jahrhunderts und damit auch die Außenpolitik des 21. Jahrhunderts.
Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
So, ihr Lieben, eine neue Folge des Podcasts von Wall Street Online. An dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Thomas Rappold. Er ist Internetunternehmer, Investor, Bestsellerautor. Er kommt aus Baden-Württemberg, ist vielen aus der Szene ausgesprochen gut bekannt. Und hat er mir gesagt, am liebsten politischer Kabarettist geworden. Das, was er eben aber gesagt hat, das meint er tierisch ernst. Technologiepolitik ist im 21. Jahrhundert Außenpolitik. Und ich denke mal, Thomas Rappold, Sie beziehen sich in erster Linie auf China und die USA. Die haben das erkannt. Woran lässt sich das festmachen?
Ja, das ist vollkommen richtig, Frau Hofbauer. Das lässt sich festmachen an dem Handelskrieg, der seit 4 Jahren zwischen den USA und China besteht, und Trump ist vielleicht hier der Erste, der aufgewacht ist.
Ja, also da geht es doch um Vormachtstellung, da geht es um Einflussnahme, und dieses Wettrennen in Sachen Big Data und künstliche Intelligenz zwischen den USA und China läuft. Ja, wo stehen wir da eigentlich? Nicht nur Deutschland, sondern auch Europa.
Ja, wir stehen wie bei vielen Dingen sozusagen irgendwo mittendrin, oder man könnte auch sagen ziemlich stark daneben. Dann wir spielen da eigentlich keine wesentliche Rolle mehr. Dann also vielleicht, wenn überhaupt, als Erfüllungsgehilfe.
Das klingt ja dramatisch. Haben wir diesen Trend einfach verschlafen?
Wir haben diesen Trend zum Teil verschlafen. Dann das resultiert daher, da die großen Plattformen, die Digitalplattformen eben von den USA und von China getrieben werden, und folglich sind wir da stark außen vor.
Bevor wir gleich darüber sprechen, wie wir Boden gut machen können, erst einmal 3 Sätze zu unserem Sponsor.
Werbung.
Der Podcast Börsenfunk wird von Morgan Stanley präsentiert. Neben dem Investmentbanking, einer der größten Derivate-Emittenten der Welt, und zudem, ganz wichtig, Premium-Partner von Smartbroker. Heißt, alle Produkte von Morgan Stanley gibt es für 0 Euro bei Smartbroker. Wer also in jeder Marktlage partizipieren will, ist mit Zertifikaten und Optionsscheinen von Morgan Stanley gut aufgestellt.
Das war Werbung.
Also, wie kann Deutschland Boden gut machen? Was braucht es in Deutschland, um diese stille Revolution, die ja seit Jahrzehnten, wenn man so will, läuft, voranzutreiben?
Also ein wesentlicher Punkt ist, was wir von Trump als Aussage kennen, optimistisch zu sein und think big. Das ist ja das größte Problem, dass wir immer klein denken und eben dabei nur Erfüllungsgehilfe sind. Und außer einer fragwürdigen Pipeline, wo die Regierung Standfestigkeit zeigt, bei anderen Dingen eher nachlässig ist. Also andere Länder eben wie die USA und China klotzen in diesem Bereich. Ich hatte schon mal gesagt, es bräuchte eigentlich mindestens 50 Milliarden im Bereich künstliche Intelligenz, die man in die Hand nehmen müsste.
Also setzt die Politik da in Deutschland auf falsche Schwerpunkte? Woher kommt denn die Innovation bei uns? Ist das nicht in erster Linie die Start-up-Szene und der Mittelstand?
Das wäre schön, das hört man von Politikern leider nur am Sonntag, aber von Montag bis Samstag werden häufig eben Großunternehmen unterstützt dann, oder wie zuletzt ja auch Elon Musk mit massiven Fördermitteln, der das Geld eigentlich gar nicht bräuchte und trotzdem 2 Milliarden dann bekommt. Das wäre sicherlich besser aufgehoben in deutsche Startups und in deutsche Unternehmen.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, auch gerade mit Blick auf den Mittelstand, man muss nicht nur viele Politiker bei uns überzeugen von den Vorzügen von künstlicher Intelligenz, sondern auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Können Sie mal kurz zusammenfassen, was bringt der Einsatz von KI einem Unternehmen?
Und der Einsatz von künstlicher Intelligenz bedeutet, bleiben wir bei unserer Maschinenindustrie, die ja ein wesentliches Rückgrat ist, oder auch der Automobilindustrie, der macht die Produkte schlicht und einfach zukunftsfähig, der macht sie intelligent. Und die Frage ist, wie viele führende Köpfe das in Deutschland auch sehen, werden wir zu reinen Blechkistenentwicklern dann, oder werden wir zu denen, die auch an dieser zusätzlichen Wertschöpfungskette, für die dann schlussendlich das Geld bezahlt wird und wo die Differenzierung stattfindet, werden wir da wahrgenommen und können wir diese Leistungen auch anbieten.
Also ausgereifte Datennutzung in Kombination mit künstlicher Intelligenz bringt mehr Gewinn, bringt mehr Gewinn, bringt mehr Profitabilität. Das müsste ja eigentlich jeden überzeugen. Fehlt es vielleicht so an praktischen Anwendungsbeispielen, womit man auch wirklich jeden überzeugen könnte?
Das sicherlich, wobei Deutschland hier mit dem Thema Industrie 4.0, also mit unserem industriellen Rückgrat, eigentlich gute Chancen hätte. Auch mit der Automobilindustrie, denn in beiden Bereichen werden sehr, sehr viele Daten erzeugt. Dann vielleicht hat Deutschland jahrelang ein Luxusproblem gehabt, weil sie einfach zu viele Bestellungen aus dem Ausland bekommen haben, auch Stichwort China. Und dementsprechend war man mehr damit beschäftigt, das Faxgerät abzuarbeiten oder die E-Mails abzuarbeiten, als an diese Zukunft zu denken.
Nun sprechen wir hier über zwei Zukunftstechnologien, wenn man so will, also Big Data, also die intelligente Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz auf der anderen Seite. Das sind ja durchaus unterschiedliche Technologien, aber das eine ist sozusagen das Futter für das andere, ohne Daten keine KI. Geht es überhaupt noch das eine ohne das andere? Gehören die nicht einfach perfekt zusammen?
Das ist richtig, die beiden Bereiche gehören zusammen und künstliche Intelligenz hat deshalb die letzten Jahre, die letzten 5 Jahre so viel Zulauf erlebt und so viel Durchbrüche. Nicht, weil die Algorithmen jetzt erst entwickelt worden sind, die gab es schon sehr lange, 20, 30 Jahre, sondern jetzt, weil zwei Voraussetzungen gegeben sind, zum einen große Datenmengen und zwar digitale Datenmengen und zum anderen hohe Rechenleistungen, die Fortschritte in der Prozessortechnologie.
Sie haben es gerade gesagt, man hat das Gefühl, in jüngster Zeit beschleunigt sich das Ganze und wahrscheinlich hat die Pandemie im Zuge der verstärkten Digitalisierung das Thema KI und Big Data auch noch einmal gepusht. Es ist ein Megatrend, aber wo stehen wir da gerade? Sind wir noch am Anfang oder bereits mittendrin?
Wir stehen da sicherlich noch am Anfang. Ich darf gerade vom Wochenende zitieren, ein Interview von Henry Kissinger, der frühere amerikanische Außenminister, der im nächsten Monat 98 wird, der sich vor 5 Jahren neu mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt hat und gestern mit Herrn Döpfner ein Interview in der Welt am Sonntag geführt hat und dort eben zum Ausdruck bringt, dass auch er ein Lernender ist und die letzten 5 Jahre hier sehr viel zugelernt hat und das als wesentliche, ja, als wesentliche strategisches Element sowohl der Politik wie auch der industriellen Vorherrschaft im 21. Jahrhundert sieht.
Also dem Dazulernen sind keine Grenzen gesetzt und Kissinger ist da sowieso eine außergewöhnliche Persönlichkeit, könnte da Vorbild sein, auch für viele hier in Deutschland. Wenn wir über Marktgröße sprechen, kann man die eigentlich definieren? Gibt es schon sowas wie Zahlen zu jährlichen Wachstumsraten oder so?
Also der Bereich künstliche Intelligenz ist schwer zu fassen in absoluten Zahlen, weil er uns eigentlich jeden Tag schon auf Schritt und Tritt verfolgt. Also ob das jetzt bei dem Sprachassistenten ist von Apple, von Amazon, die man jeweils erlebt, ob man vor Netflix sitzt, ob man eben vor Amazon Shopping macht. Also überall da ist schon künstliche Intelligenz drin. Ohne dass künstliche Intelligenz direkt draufsteht. Ja. Und dementsprechend ist es jetzt schon ein Multimilliardenmarkt, der jedes Jahr deutlich zweistellig, zum Teil dreistellig in dreistelligen Raten wächst. Und dann kommt das Thema Quantencomputing noch dazu, was nochmal eine Beschleunigung erlebt. Und das sind schon große zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge, die gesetzt werden, sowohl investiert wie auch darauf basierend Umsätze.
Ich denke, das muss man den Menschen auch immer so ein bisschen bewusst machen. Ja, es ist halt, wie gesagt, eine stille Revolution. Man merkt es nicht und man kriegt es nicht aufs Brot geschmiert. Aber wir nutzen es eigentlich in fast allen Lebensbereichen und das wird noch stärker zunehmen. Also auch in der Vernetzung der Dinge, dann wird es ja grenzenlos werden. Sie haben eben schon als Einsatzfelder der Zukunft angesprochen, 5G sollte ja eigentlich bald da sein, Quantencomputer und vieles mehr. Was sind denn da die wichtigsten Einsatzfelder? Ist das bereits dieser Bereich oder gibt es da noch viel mehr?
Ja, nun, also das Thema 5G bedeutet ja im Wesentlichen, dass wir schnellere Netze haben, dass wir also überall erreichbar sind und das auch in Breitbandkommunikation. Und gleichzeitig bedeutet das, dass damit auch die Datenmenge wiederum zunimmt, dann, weil mehr konsumiert wird und weil mehr Daten transportiert werden. Und das sind wiederum sehr gute Voraussetzungen für die künstliche Intelligenz, um damit wiederum mehr zu machen. Und je mehr Daten zur Verfügung stehen, umso besser ist das eben für die künstliche Intelligenz. Umso detaillierter kann sie auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen.
Welche Felder sehen Sie denn noch, die damit reinspielen? Also wo kann es noch genutzt werden? Oder was sind zukünftige Einsatzfelder? Gehört nicht auch Gesundheitswesen dazu? Oder ich denke an Energieeffizienz, ne? Also dass man auch in diesem Bereich viel mehr erreichen kann. Oder Raumfahrt, überhaupt Datenanalyse, auch in der Medizin, ja, die Auswertung von Bildern. Das wird ja alles wahnsinnig beschleunigt. Nun haben Sie selbst gesagt, der Markt wächst unaufhaltsam. Was heißt das jetzt für mich als privaten Anleger? Wo sind für mich da Investitionschancen?
Und Sie haben zwei wichtige Bereiche angesprochen. Sie haben es mir quasi vom Mund abgelesen oder von meinen Augen, nämlich genau der Bereich Medizin, Telemedizin und der Bereich Energieeffizienz. Deshalb sagte ich auch zu Eingangs, was die Biden-Administration jetzt auf die Beine stellt im Bereich digital oder im Bereich Infrastruktur in Investitionen. Welches gilt auch in Europa? Da würde man sich wünschen, da eine Akzentuierung, das ist in Amerika wiederum deutlicher, dort eine Akzentuierung in Richtung Mikroprozessortechnologie und in Digitaltechnik dort, also mit Energieeffizienz und mit diesen intelligenten Algorithmen. Man weiß ja, dass unsere Stromnetze wahrlich nicht perfekt sind, Stichwort Stromspeicherung, dass sehr viel Strom ja oder Energie erzeugt wird, der dann nachher verklappt werden muss, für den man sogar noch Geld bezahlen muss. Dann, also hier könnten intelligente Algorithmen sehr viel bringen oder in der Verkehrssteuerung oder eben in der Medizintechnik. Wir erleben das ja gerade pandemiebedingt, dass wir in Deutschland ja den Datenschutz wie eine Mantra weiter vor uns hertragen. Und darunter im Zweifelsfall ist Datenschutz ja wichtiger als Leben zu schützen. Und diese ideologische Blockade spielt natürlich wieder erwarten den großen Technologiekonzernen in die Hände. Denn weil wir da nicht selber auf die Beine kommen, werden eben Apple und Google und Co. dieses Thema selber lösen und uns dann irgendwann wie andere Dinge eben auch anbieten und dann konsumieren wir diese Dinge wieder.
Sie haben diese Superstars von heute schon angesprochen, also Facebook, Apple, Google, Microsoft, Amazon und man könnte die Reihe fortsetzen. Diese Aktien, wenn ich darüber nachdenke, dort zu investieren, muss ich mich ja schon ein bisschen strecken, ja, die sind inzwischen teuer. Wäre es für mich als Privatanleger nicht viel wichtiger, ein Stück weit die Stars von morgen zu entdecken? Bloß, wie findet man die?
Das ist nicht ganz einfach, zumal wir erleben, dass kleinere Werte oder Nachrücker, dass natürlich da genau viele schon auf die Idee gekommen sind, von der Sie sprechen, auch Profi-Anleger und dementsprechend solche Werte schon halten und sehr stark nach oben getrieben haben, sodass wir eher sehen, dass die kleineren Werte von der Bewertung eher deutlich teurer sind als die großen Werte, also klassische Kennzahlen, die wir anlegen. Worauf ich hinausgehen würde oder sagen möchte, dann ist auch wirklich, wie wir sagen, dieser Anwendungs- oder dieser Enabling-Bereich. Das heißt, Unternehmen, die zukünftig, die eher aus klassischen Industrien kommen und diese Technologien quasi anwenden, adaptieren und daraus quasi einen höheren Leverage ziehen können. Dann das erscheint mir vielleicht für einen konservativen Anleger dann von Interesse zu sein.
Das heißt, Sie wollen mir damit sagen, wenn künstliche Intelligenz und überhaupt diese KI-basierten Technologien alle Lebensbereiche durchdringen, muss ich mich als Anleger auch wegorientieren vom reinen Tech-Investment, oder?
Genau. Und das bedeutet dann, das können dann Unternehmen sein, die wir vielleicht klassisch bei uns aus dem Maschinenbau her kennen, die wir vielleicht aus der Medizin oder Medizintechnik kennen, die das quasi adaptieren. Ich nehme mal ein Beispiel, eine Siemens Healthineers, dann die quasi auch in der im Bereich Röntgen und Analytik dort führend sind, die in der Krebserkennung dort entsprechende Unternehmen zugekauft haben und sehr stark sind. Die haben natürlich einen erheblichen Hebel, wenn es darum geht, dann künstliche Intelligenz einzusetzen. Oder ein Unternehmen aus einem ganz anderen Bereich, aus der Chipfertigung, die wir selber in unserem Artificial Intelligence Index seit langer Zeit enthalten haben, die ASML aus den Niederlanden, ein Hersteller von Maschinen für die Chipindustrie, und zwar den führenden Hersteller der Industrie, der gerade letzte Woche wieder exzellente Quartalszahlen dargestellt hat.
Sie haben Ihren Fonds gerade, oder diese, ja, das ist ein Fonds, ne? Das ist ein Index-Zertifikat, das Sie angesprochen haben, das Solactive Artificial Intelligence. Das ist ja sozusagen ein Zertifikat, das auf Pure Player, wie man sagen würde, setzt, die also wirklich fokussiert sind auf diese Themen. Was heißt das jetzt für mich als Anleger? Wir sprechen gleich noch über diese Pure Player, aber Sie haben jetzt Einzelwerte auch angesprochen. Sollte ich, wenn ich die Zeit dazu habe und mich auch ein bisschen auskenne, Research betreiben und mir Einzelunternehmen heraussuchen, die eben partizipieren von diesem Megatrend? Oder würden Sie Anlegern nicht Einzelwerte empfehlen, sondern sagen, geh sicherheitshalber auf Fonds oder geh auf ETFs oder geh auf Zertifikate?
Also ich würde sagen, als Profi-Anleger, und ich bin eben von Hause aus auch Informatiker und sehe beide Seiten, also sowohl von der Anlageseite wie auch von der Technologieseite, ist das für einen Privatanleger nur sehr schwer zu machen, außer er macht mal wie beim Boxen einen sogenannten Lucky Punch, dass er wirklich einen Glücksgriff hat. In der aktuellen Phase oder vielleicht die letzten 2 Jahre sind ja sehr viele nach oben geschwommen worden an Werten. Oder wie Warren Buffett ja immer wieder sagt, wenn er mal wieder Ebbe ist, dann wird man sehen, wer eine Badehose anhat oder wer nicht dann. Also da neigen Anleger auch zur Selbstüberschätzung in der Einschätzung von Werten. Insofern bei solchen spezielleren Themen, abseits von den ganz großen Playern, halte ich es schon für sinnvoll, dort nicht auf Einzelwerte zu gehen, weil da übernehmen sich Anleger doch deutlich. Da ist es für Profis auch schwierig zu sehen, welche Technologie sich, also wer profitiert am meisten. Das ist kein. Deshalb gibt es Leute, die sich darum kümmern, und es zeigt sich auch, dass wir, wie auch mit unserem Index beispielsweise, mit dem Artificial Intelligence Index da den Markt deutlich outperformen, und irgendwoher kommt es eben dann auch. Ja.
Wenn wir nur mal auf dieses Index-Zertifikat schauen, das sind Pure Player sozusagen, ich glaube maximal 19 oder 20 Unternehmen kommen da zusammen, oder?
Ganz genau. Und das ist auch ein Punkt. Ich halte das, so die Philosophie von Warren Buffett, für sehr wichtig, der immer davon spricht, führe ein konzentriertes Portfolio. Und warum sollst du in den zweiten Wert investieren, wenn du den besten vielleicht schon hast im Depot, also in einem bestimmten Bereich? Und das ist genau unser Ansatz mit 20 Werten, eigentlich zu versuchen, auch die gesamte, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, die gesamte Wertschöpfungskette eines Themas abzudecken. Ich habe es vorher angesprochen, nicht jeder denkt zum Beispiel bei einer ASML als Hersteller von den Maschinen für die Chipindustrie vordergründig daran, dass da künstliche Intelligenz drin ist. Vielleicht jeder denkt sofort an eine Alphabet dann oder eine Google, das ist richtig, ja. Aber es gibt eben dann so Unternehmen wie eine ASML, die davon stark profitieren. Oder aus dem Anwendungsbereich vielleicht auch eine BlackRock, die inzwischen ja bekannt ist als großer Index-Anbieter von Finanzprodukten, die quasi kaum oder keine eigenen Fondsmanager mehr beschäftigt, sondern das von Maschinen eben machen lässt und insofern da auch hochprofitabel arbeiten kann.
Sie sind ja jetzt schon so freizügig gewesen und haben ein paar Einzelunternehmen vorgestellt, die in diesem Solactive Artificial Intelligence Index sind. Wer ist denn noch? Gibt es da noch so ein paar bekannte Namen, wo man hellhörig wird und die auch gleich richtig zuordnen kann?
Naja, also die klassischen großen, wir haben das gegliedert in sogenannte Software-Plattforms, Hardware-Plattforms und anwendungsgetriebene Unternehmen. Und zu den Hardware-Plattforms gehört dann zum Beispiel auch eine Nvidia dazu, da gehört aber auch eine Intel dazu. Bei den Software-Plattforms natürlich die auch Player eben wie die Amazon, wie die Apple dann, oder eine Alphabet, die dazugehören, und anwendungsgetrieben oder dann auch im Bereich Big Data Unternehmen eben wie eine Day oder wie eine SAP, die dann da drin stecken. Vielleicht mal als Größenordnung, was viele Leute vielleicht nicht wissen, 70% aller digitalen B2B-Transaktionen, die weltweit ablaufen, laufen über SAP-Systeme. Da kann man sich vorstellen, welch großer Datenschatz da dahinter steckt.
Also auch Privatanleger können noch partizipieren, kommen nicht zu spät. Grundsätzlich, welchen Anlagehorizont sollte man mitbringen?
Ich denke, man sollte da Anlagehorizonte eigentlich bei diesen Themen mitbringen von 3 bis 10 Jahren dort. Ich empfehle auch immer Anlegern, und das ist so ein Business Credo von mir selber oder von uns selber, dass wir uns nur Themen auch für Indizes annehmen, die wirklich diesen Blockbuster-Charakter haben und die einen langfristigen Trend haben. Ich halte es falsch, auf kurzfristige Trends zu setzen, nur weil das gerade mal so en vogue ist, sondern man muss schon auf ganz langfristige Themen schauen, dass man da ein Stück weit den Timing-Aspekt rausnimmt.
Sie haben diesen Trend ja auch KI und Big Data und überhaupt intelligente Datenverarbeitung unheimlich frühzeitig erkannt und auch sehr früh schon darauf gesetzt. Wenn Sie jetzt selbst die Möglichkeit hätten, meinetwegen 50.000 Euro einzusetzen, wie viel Prozent davon würden Sie in diesen Megatrend stecken?
Also ich würde in diesen Megatrend mindestens 10% dort investieren, weil ich denke, der Bereich künstliche Intelligenz ist eine der wichtigsten, wenn nicht gar das wichtigste Segment überhaupt dann im Technologiebereich. Dann vielleicht die zwei in absteigender Reihenfolge dann noch Cybersecurity und das Thema 5G. Dann aber künstliche Intelligenz halte ich schon für vielleicht für den wirklich wichtigsten Bereich, wo man engagiert sein sollte als Anleger.
Cybersecurity haben Sie gerade angesprochen, das wollte ich eigentlich zum Schluss auch nochmal ansprechen. Künstliche Intelligenz ist natürlich auch eine Waffe in der Hand von Cyberkriminellen und man hat ja das Gefühl, mit der Sicherheit hinkt man immer ein Stück weit hinterher. Also Sie setzen die Herausforderung, geben das Tempo vor und wir sind die Reagierenden. Bleibt Unternehmen da eigentlich nur noch die Rolle des Opfers oder ist Cybersecurity durchaus in der Lage, da auch mal Vorreiter zu sein oder auf einer Linie zu schwimmen?
Wir stehen vor dem Sprung im Bereich Quantencomputing, sogenannte Quantenencryption, dann, dass wir sagen können mit dem Thema Quantum Keys und Quantum Encryption, also mit Verschlüsselung auf Basis von Quantencomputing, kann man die Netze sicher machen. Die Chinesen haben das schon gezeigt, übrigens in Zusammenarbeit mit österreichischen Forschern, eben die Datenübertragung über eine bestimmte Leitung und über eine bestimmte Verbindung auch über den Weltraum dann sicher zu machen. Das ist auch etwas, was Elon Musk gerade anstrebt mit seinen riesigen Starlink-Programmen, dort quasi eine neue Art von Internet, abhörsicheres Hochgeschwindigkeitsinternet zu schaffen.
Vielleicht hier auch noch ein Satz zum Thema Machtmissbrauch. Wenn man so will, liegt sie jetzt in den Händen von 10 Internetgiganten, wenn man so will. Fast alle aus den USA und China oder Asien kann man ruhig ein bisschen weiter greifen als China. Brauchen wir Regulierung, so wie sie angedacht ist, im Sinne von Zerschlagung? Die EU hat darüber diskutiert und hat ähnliche Pläne. Biden hat es jetzt angesprochen. Was glauben Sie?
Ja, also ich würde da gerade gerne Kissinger zitieren, der davon spricht, eben von dem Thema KI. Man sollte sie eher als Hightech-Märkte bezeichnen und Hightech neigt zu Monopolen. Das muss überwunden werden, so Kissinger. Und ich denke, Kissinger ist einer der klügsten Menschen und Politiker überhaupt. Dann er hat es hier richtig auf den Punkt gebracht. Putin beispielsweise auch. Putin hat auch gesagt hat, KI ist vielleicht die mächtigste Waffe im 21. Jahrhundert. Wer KI beherrscht, der beherrscht die Welt dann an der Stelle. Ja.
Aber das ist ja keine Antwort darauf, wie kann man es beherrschen. Also sind Regierungen da gefordert, sollten sie handeln? Was ist möglich?
Regierungen sind gefordert und viele Technologieunternehmen fordern ja auch die Politik aktiv auf, da Leitplanken zu setzen, damit sie ihr Geschäft sozusagen verlässlich ausbauen können. Nehmen wir das Thema autonomes Fahren, dann was gewisse Grundlagen braucht, rechtliche Grundlagen, auch wer Verantwortung zeichnet, dann wenn doch was passiert, dann Nur so kann quasi Fortschritt quasi vorankommen, wenn die Politik hier klare Leitplanken einfach setzt dann. Und das geht nicht nur über Verbote dann, sondern das geht auch über Gebote und die Dinge dann auch etwas aktiver zu gestalten dann. Ja, vielleicht, wie gesagt, Kissinger ist mit 98 ein Vorbild, dass er sich in neue Themen einarbeitet. Für den einen oder anderen deutschen Politiker bedeutet es ja Neuland und wäre vielleicht doch wünschenswert, sich da auch zügiger einzuarbeiten.
Ja, aber unterm Strich müssen wir wirklich feststellen, ne, KI im Sinne auch selbstlernender Maschinen, das ist ja alles erst im Kommen, ja, viele Menschen haben ja auch Ängste. Wahrscheinlich braucht auch so eine revolutionäre Technologie eine eigene Ethik. Und die muss man dann, wie Sie sagen, da muss man dann Leitplanken setzen, an die sich alle halten und an denen man sich sozusagen messen kann.
Ganz genau. Und ich fürchte, und das sagt ja auch die Industrie, ich hatte es ja vorher mit dem Thema Datenschutz erwähnt. Datenschutz ist in Deutschland ungefähr so heilig wie das Thema Atomenergie oder die Diskussion darüber. Dann, das wird ja nicht sachlich diskutiert, sondern das wird ideologisch diskutiert. Und es ist sicherlich in keinster Weise für uns hilfreich, wenn wir das ideologisch diskutieren und nicht sachlich.
Dann wollen wir das tun. Und ich denke, wir haben einen interessanten Beitrag dazu geleistet. Thomas Rappold war das, Internetunternehmer und Investor. Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Und das war's auch schon. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. In der kommenden Woche begrüßt euch hier Martin Kerscher. In dem Best-of der Wall Street Online TV-Interviews geht es unter anderem um die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. Florian Tonka kommt zu Wort, FDP-Ombudsmann im Untersuchungsausschuss und einer der drei obersten Wirecard-Aufklärer. Ja, und wir hören uns, wenn ihr wollt, am 12. Mai wieder. Mein Thema dann, investieren in Kryptowährungen, vor allem Bitcoin und die Blockchain-Technologie. Bis dahin wünsche ich euch ein glückliches Händchen bei der Anlage und sage alles Gute.
Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.